Ich möchte zu Anfang beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Wir freuen uns, dass ja, du lebst, dass du da bist. Wir feiern auch heute ja, den Tag deiner Auferstehung, Herr Jesus. Du lebst, du bist gegenwärtig. Es gibt Hoffnung in jeder Situation. Und deswegen bitten wir dich, Herr, dass du uns ja, begegnest durch dein lebendiges Wort, dass du uns neu Mut machst, dass wir deine Stimme hören, die Stimme des guten Hirten, und dieser Stimme dann auch folgen. Amen. Manche Dinge passen einfach nicht zusammen. Und das sehen wir in dem Text, über den wir heute gemeinsam nachdenken werden. Wir sind nach Pfingsten und dazu ist passend, dass man dann auch mal die Apostelgeschichte durchnimmt. Wir haben letzte Woche beim Gemeindeausflug, der übrigens sehr toll ist, soll gewesen ist. Vielen Dank nochmal an alle, die das so toll vorbereitet haben. Wir hatten eine gute Gemeinschaft, haben das Wetter genossen, das Miteinander, die guten Sachen, die wir zu uns genommen haben. Ja, Ermutigung, dass mir auch die, die letztes Mal nicht dabei sein konnten, beim nächsten Mal im nächsten Jahr dabei sind. Ja, da haben wir so ein bisschen ein zentrales Text der Apostelgeschichte im Anschluss an die Pfingstpredigt von ja, Petrus in Apostelgeschichte 2 durchgenommen, die Säulen, vier Säulen der Gemeinde Jesu. Das, was Gemeinde letztlich ausmacht, Gottes Wort, Apostellehre, Brotbrechen, Beten und eben die Gemeinschaft, ganzheitliche Gemeinschaft. Und heute geht es dann weiter in der Apostelgeschichte und ich lese aus dem dritten Kapitel die Verse 1 bis 11. Übrigens, ja, vielleicht nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft, ja, wir wollen Gottes Wort lesen und wir wollen es auch so halten wie die Gemeinde Perör, die das gemacht hat. Sie haben das nämlich alles überprüft, was Paulus ihnen gesagt habe, anhand des Wortes Gottes. Und da ist es immer ganz gut, damit man das überprüft. Und ich will ich mal sagen, kein Stussrede, dass man das an dem Hand des Wortes Gottes einfach auch nachprüft. Deswegen ist es gut, eine Bibel dabei zu haben und dann auch mitzulesen. Wer sie vergessen hat, hinten liegen auch noch Bibeln aus. Man kann sie auch jetzt noch sich holen. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzt ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie er in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihm in den Tempel, ging umher. Er ging umher und sprang und lobte Gott. Das ganze Volk sah ihn untergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der wäre, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihnen ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Nun, ich habe, glaube ich, die falsche Präsentation. Das ist jetzt peinlich. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, schauen wir erst erstmal den Ort an. Es ist nämlich ganz interessant, dass dieser Ort eigentlich zu der Person, die uns vor allem am Anfang begegnet, um die sie sich eigentlich dreht, diesen Gelähmten, eigentlich so gar nicht so genau passt. Ihr seht, das ist so eine Nachkonstruktion des Tempels, des zweiten Tempels. Und ihr seht hier, das ist sozusagen, diese Mauer steht heute noch, das ist die Westmauer, das ist die Südmauer. Und da seht ihr, ich gehe nochmal zurück, seht ihr, das ist die schöne Pforte. Das ist der Haupteingang, das ist die schöne Pforte, die gibt es also heute auch noch. Kann man die sehen, die ist ein bisschen auch eingemauert hier. Wie ihr seht, das ist also noch was Zusätzliches dran gemauert, was eigentlich zum ursprünglichen Tempel nicht gehörte, hier dieses Teil. Und da sozusagen an dieser schönen Pforte, da spielt sich das Ganze jetzt ab, was wir eben gelesen habt. Wie gesagt, dieser Platz, sehr wahrscheinlich, den kann man so heute noch in Jerusalem begutachten, wo sehr wahrscheinlich genau unser Gelähmter gesessen hat. Und deswegen ist es interessant, also zuerst wird ja der Wundertäter eingeführt, der natürlich dann später auch noch eine wichtige Rolle spielt, nämlich Petrus, und dann natürlich als Kompagnon Johannes. Ja, sie steigen auf zur Stunde des Gebets und dann treffen sie eben auf diesen Kranken, der eben ganz und gar nicht eben letztlich zu dem Ambiente, ja, der Umgebung passt. Wie gesagt, es ist der herrliche Tempel und es ist die schöne Pforte, die wird ja hier dezidiert auch als schöne Pforte bezeichnet. Es war der Prunkeingang. Das heißt, es war sozusagen der angemessene, war also letztlich alles angemessen für die Wohnung unseres herrlichen und schönen Gottes. Ja, da sehen wir uns sozusagen nach, da sind wir gern, so wie David das auch im Psalm 27, Vers 4 weitergibt. Ich habe das dem Frank auch am Dienstag als Vers weitergegeben. Danach sehnt sich das Herz von David, dass er eine Begegnung mit Gott ist, obwohl es damals den Tempel noch gar nicht gab. Jetzt hier noch stärker angesichts der Herrlichkeit dieses Tempels, da will man sein, da will man sich aufhalten. Also Herrlichkeit und Schönheit einerseits und dann kommt es dann zu der Person, um die sie jetzt hier dreht und die ist alles andere als herrlich und schön. Sie ist von Krankheit gezeichnet und damit auch mit dem zusammenhängenden Leid, was diese Krankheit mit sich bringt. Man war verstoßen, konnte seinen Lebensunterhalt nicht erledigen. Ja, auf jeden Fall ein super schlimmer Zustand. Er ist von Mutterleib gelähmt, es war jetzt nicht nur ein paar Jahre. An anderer Stelle in Kapitel 4, Vers 22 wird beschrieben, wie lange das dann schon da war. War also kein Jungspund, sondern 40 Jahre, also die meiste Zeit seines Lebens war schon vorbei. 40 Jahre gelähmt sein, ausgestoßen sein, nicht letztlich richtig am Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können, richtig schrecklich. Interessant ist nun, wie die beiden, die irgendwie ganz und gar nicht zusammenpassen, er kann nicht den Tempel, weil er gelähmt, verflucht ist. Er hat ein schreckliches Leben, kann nicht laufen, da sind zwei, die können in den Tempel gehen, können Gott begegnen, haben Hände und Beine und können sie benutzen. Wie die plötzlich zusammenkommen und eins werden und gleichzeitig auch eine gewisse Einheit besteht, am Ende zumindest dieses Textes, zwischen diesem armseligen Kranken und der herrlichen Herrlichkeit des Tempels. Das ist das Interessante, sozusagen die Dramatik in diesem Text. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an, gehen sozusagen ganz an den Anfang und da heißt es im Blick auf die beiden Jünger, die genannt werden, sie gingen um die Stunde des Gebets. Es war also vor dem Abendopfer, also ungefähr 6 Uhr abends, nach der Mittagshitze, so um 12 Uhr und später. Das heißt, wo die meisten Beter sozusagen auch nach der Arbeit in den Tempel gingen. Und deshalb war es auch die beste Zeit. Deswegen hat man diesen Gelähmten auch dann gerade in dieser Zeit zum Tempel gekarrt. Es war also die Zeit, wo die meisten Leute im Tempel waren und zum Tempel gingen und deswegen auch die beste Zeit zum Betteln. Und es ist interessant, dass die beiden, Petrus und Johannes, ja um die Stunde des Gebets gingen. Das war jetzt nicht zufällig, dass sie das machten. Und es war jetzt nicht nur einfach, dass sie das einfach nach der Gewohnheit das machten. Natürlich nach Gewohnheit. Es war kein Zufall, sondern es war die Regel, zumindest für die beiden. Aber sie machten es nicht aus Gewohnheit, weil man das eben so als Jude machte, sondern weil sie das bewusst taten. Ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, was wir letzte Woche uns vor Augen geführt haben, worin die erste Gemeinde, die ersten Christen beständig waren, nämlich in der Gemeinschaft im Gebet. Und sie haben das jetzt nicht nur für sich getan, sie haben nicht nur vor dem Essen gebetet, sondern Gebet war sozusagen das, was für sie sozusagen wie die Luft zum Atmen war. Das hat sie über den ganzen Tag geprägt, ganz natürlich, wenn sie Nöte hatten, haben sie gebetet, sich getroffen in den Häusern, aber sie haben sich auch gewohnheitsmäßig zu bestimmten Zeiten getroffen. Das haben die Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende auch hier im sogenannten christlichen Abendland auch getan. Was glaubt ihr, warum morgens um 6 Uhr die Glocken läuten, um 12 Uhr auch und abends auch um 18 Uhr? Nicht nur, damit man vom Feld ging, sondern weil um 12 Uhr und das Mittagessen auf dem Tisch erscheinen musste, sondern weil man dann sich zum Mittagsgebet und so weiter und zum Abendgebet getroffen hat. Oder 2 Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Hier wird auch deutlich, obwohl Jesus ja das Lamm Gottes ist und deswegen eigentlich im Blick auf die Opfer der Tempel eigentlich gar nicht mehr wichtig war, die haben also keine Opfer mehr im Tempel gebracht, aber sie haben sich zum Gebet getroffen. Zumindest die ersten Christen. Es waren Juden, sie sind trotzdem in den Tempel gegangen, obwohl sie wussten, die ganzen Opfer bringen nichts, aber dort haben sie sich versammelt, um Gott anzubeten und in Beziehung zu ihm zu treten. Was können wir davon lernen? Wer weiß, was Jünger, Nachfolger Jesu im Englischen heißt? Der liebe Roland hat es eben schon leise gesagt, Disciple. Was steckt in diesem Wort drin? Disziplin. Ich habe über 20 Jahre jetzt Jugendarbeit gemacht. Ich kann persönlich sagen, ich habe keinen jungen Christen kennengelernt, der geistlich gewachsen ist, der nicht ein gewisses Maß an Disziplin hatte. Im Blick auf das Bibellesen, auf den Besuch von Gottesdiensten und Kreisen. Ich habe auf der anderen Seite ganz viele Christen erlebt, die gut angefangen haben, die voll brennend waren, wo man merkte, ihre Bekehrung, ihre Hingabe an Jesus, das war wirklich echt, war jetzt nicht nur ein Strohfeuer, aber sie sind heute nicht mehr dabei, haben nichts mehr mit ihm zu tun, nicht weil da irgendwas Schlimmes in ihrem Leben passiert ist, sondern weil sie das, was die ersten Christen gemacht haben, nämlich diszipliniert in seinem Wort zu lesen, diszipliniert Gemeinschaft mit Gott zu haben, nicht nur dann, wenn sie Bock drauf hatten, oder wenn es ihm nachgehe, und die Gemeinschaft mit Geschwistern zu suchen. Ich habe das letzte Woche ja schon gesagt, die ersten Christen haben das ja nicht gemacht, weil sie das mussten oder meinten, jetzt muss ich ein paar Punkte im Himmel sammeln und Gott ist mit mir zufrieden. Sie wussten, mein Vater im Himmel liebt mich durch Jesus Christus. Alles das, was mich von Gott trennt, ist weg. Das feiern wir gleich auch im Abendmahl. Sie haben das getan, um an Jesus, ihrem Herrn und Heiland, zu bleiben. Wir sind alle vergessliche Leute, wir sind Menschen, die ständig in alte Verhaltensmuster zurückgehen und deswegen brauchen wir die Erinnerung, die Gemeinschaft, das Lesen seines Wortes, das Hören auf ihn. Nur in der Pflege von Beziehungen bleibt eine Beziehung bestehen. Das wissen die Ehepaare unter uns. Es reicht nicht, wenn man mal gut angefangen hat und ein richtiges Feuer der Liebe mal vor 20 Jahren gewesen ist, wenn man diese Liebe, diese Beziehung nicht pflegt, Zeit miteinander verbringt, auf den anderen hört, sich Zeit nimmt für ihn und Gemeinschaft mit ihm hat, ja, dann kann die beste Ehe zerbrechen. Und ich denke, in eurem Umfeld kennt ihr viele, wo das eben so zustande gekommen ist. Deswegen sind feste Ordnungen, auch bestimmte Orte, die man auch aufsucht, die einem helfen. Manche sagen, ja, ich gehe, mache einen Gebetsspaziergang, weil mir das hilft. In Natur kann ich freier sein, da habe ich nicht so viel Ablenkung. Ich habe da so eine Bank, da bin ich ganz alleine, da kann ich wirklich mit Gott alleine sein. Sucht euch solche Orte und macht sie zur Liturgie des Tages. Das heißt, ihr macht das jeden Tag. Untersuchungen ergeben sich, das, was man 4 Wochen immer wieder macht, das ist sozusagen im Herzen und im Leben drin. Deswegen hilft es auch nicht nur zu sagen, ich mache das mal eine Woche. Viele Jugendliche machen das. Sie lesen mal eine Woche die Bibel und dann lassen sie sich wieder gehen, haben keinen Bock oder irgend so und dann wundern sie sich, dass dieses tolle Erlebnis von einer Woche plötzlich weggegangen ist. Und entscheidend, dazu einen Vers aus Esra 7, Vers 10. Ich denke, das ist eben letztlich der Punkt. Man kann sich immer viel vornehmen und sagen, ich nehme feste Zeiten vor. Entscheidend ist letztlich der Wille dazu. Und dazu ein wunderbarer Vers, den kann man sich auch wirklich merken und für sich festhalten. Esra 7, Vers 10, wo es heißt, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Wir finden das auch im Psalm 119 an vielen Stellen, dass auch dort der Psalmbeter sein Herz darauf richtet, deswegen auch feste Zeiten mit Jesus dann auch ausmacht und dann darin ganz konsequent und diszipliniert ist. Esra hat das gemacht, das ist letztlich der Schlüssel. Interessanterweise kommt es hier aber gar nicht zum Gebet. Es fängt mit dem Wunsch an, dass diese 2 Jünger Jesu diszipliniert wie jeden Tag zum Tempel gehen, um Zeit mit Gott zu verbringen und auch mit ihren Geschwistern. Aber es kommt hier interessanterweise gar nicht zum Gebet, zum Gottesdienst, zur Begegnung mit Gott und Jesus. Warum nur? Weil die beiden sich vom Heiligen Geist, von Jesus Christus, eben Herrn und Heiland, unterbrechen haben lassen. Sie haben was Wichtiges vor. Wir haben jetzt eben in den letzten Minuten gesehen, wie wichtig es ist, da ganz konsequent zu sein. Und dann kommt ein Bettler, der jeden Tag hier steht, und da gibt es natürlich auch noch viele andere von ihm. Aber das konnte sie ja jetzt nicht in ihrem wichtigen, dem wichtigsten Dienst schlechthin, nämlich Gemeinschaft mit Gott zu haben, konnte dieser Bettler sie ja nicht daran hindern. Es ist interessant, dass in anderer Stelle, nämlich in den Evangelien, Jesus in einer Geschichte Ähnliches erzählt, wo auch fromme Leute, Priester und Leviten, auch zum Dienst im Hause des Herrn unterwegs sind. Und dann kommt eine Unterbrechung in Form eines fast zu Tode geschlagenen, der am Wegrand steht. Und da ist es noch extremer und schlimmer, denn sie waren auf dem Weg nach Jerusalem und wenn sie sich jetzt mit einem fast Halbtoten, der vielleicht auch tot sein kannte, einließen, ihn berührten, dann waren sie unrein. Dann konnten sie nicht dann später sozusagen noch weiter nach Jerusalem reisen und ihren Dienst dann verspätet ableisten. Nein, dann waren sie disqualifiziert für den Dienst im Tempel. Da kann man doch verstehen, dass man sagt, das kann jemand anderes machen, kommt garantiert noch jemand anderes nach. Die Priester in diesem Gleichnis in Lukas 10, die gehen vorbei. Petrus und Johannes gehen nicht vorbei. Sie sind wie dieser barmherzige Samariter, der sich unterbrechen ließ und eingriff. Deswegen schon auch die Frage an dich und mich. Ich habe nimmst dir vielleicht morgens vor, was Bestimmtes zu tun, ist auch alles gut, vielleicht auch stille Zeit und so zu machen oder dort und hinzugehen und dies und jenes zu tun, was auch gut ist, fleißig zu sein, sagt uns ja Gottes Wort auch, aber bin ich bereit, mich unterbrechen zu lassen, wenn zum Beispiel jemand anruft? Oder wenn ich in der stillen Zeit zum Beispiel jemand von Jesus vor Augen geführt bekomme, für den ich vielleicht mich einsetzen sollte, beziehungsweise nicht mal anrufen sollte, lasse ich mich dann aus der Alltagsroutine sozusagen herausreißen? Darf das Jesus in deinen Tagesablauf einbrechen? Gestern hatte ich sowas. Also ich war in der Stadtmission beziehungsweise in Hammerhütte. Wir hatten ein Seminar mit einigen Leuten. So, und ich hatte einiges noch vor. Ich musste die Predigt von heute noch vorbereiten, wollte auch schwimmen gehen. War fast mein einziger freier Tag. Und ich hatte eigentlich den Tag schon getaktet. So, da fuhr ich in Hain vorbei. Deine Ex-Heimat, Katja, fast gegenüber, merkte ich dann plötzlich, dass der Heilige Geist mich an eine Person erinnerte, deren Mann ich letzte Woche beerdigt hatte. Und da dachte ich, der geht es dir wahrscheinlich nicht gut. Sehr wahrscheinlich wird sie sich freuen über einen Besuch. Also bin ich abgebogen. Sie war schon vor der Tür, wollte auf den Friedhof mit einer Freundin, aber sie war völlig anders wie letzte Woche noch. Da war sie eigentlich getragen, aber ist bei vielen Witwen so oder Witwern so ersten zwei Wochen, da hat man so viel noch zu tun, aber danach kommt, will ich mal sagen, der ganze Frust und die Realität, man ist jetzt ganz alleine und muss alles alleine regeln, ganz raus. Und so war das bei ihr auch. Wir haben zusammen gesprochen und dann äußerte sie sich interessanterweise auch, dass sie sich taufen lassen will. Wir haben nächste Woche in Freibad Deutz um 9:30 eine Taufe vom Jim, zwei, die im letzten Jahr zum Glauben gekommen sind, lassen sich ja taufen und sie sagte, das ist eigentlich für mich auch dran. Haben heute Nachmittag ein Taufseminar. Ja, wenn ich sie ihr nicht begegnet wäre, hätten wir gar nicht darüber sprechen können, dann wäre sie nicht zum Taufseminar gekommen, sie hätte sich sehr wahrscheinlich auch nächste Woche nicht taufen lassen. Wichtig ist dann auf diese Impulse des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, einfach zu hören, dem nachzugehen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns auch leitet. Und ich glaube, wir haben es teilweise über 20, 30, 40 Jahre es verlernt, auf diese Pulse einzugehen. Und irgendwann kommen sie dann auch gar nicht mehr. Wenn Jesus merkt, der kann ja gar nicht bei euch ankommen, weil ihr das immer unterdrückt und runterdrückt, dann zieht er sich zurück. Nennt die Bibel Dämpfen des Heiligen Geistes. Also, was kann ich von Jesus, von Petrus und Johannes lernen? Nicht nur die Disziplin, sondern auch geistesgegenwärtig zu sein. Also immer ganz Ohr zu sein auf Empfang für Jesus und sein Reden. Nicht nur, wenn man im Gottesdienst sitzt oder in der Bibelstunde oder wenn man die Bibellese macht, sondern auch den Tag über auf Empfang zu sein, geistesgegenwärtig. Das, was wir jetzt heute tun, ist einfach Vorbereitung, dass wir sensibilisiert werden, auch durch die Predigt, durch das Hören des Wortes Gottes, für den Alltag, für das Schlachtfeld, dass wir vorbereitet sind. Deswegen ist es wichtig, auf Empfang zu sein, auf ihn gerichtet zu sein mit seinem Blick. Aber gleichzeitig, und das ist kein Gegensatz, sondern das bedingt einander auch auf den anderen. Das heißt, wir sollen den anderen mit der Brille Jesus sehen. Und das macht Petrus eben auch. Er blickte fest auf ihn. Und er bleibt ja nicht auf der Oberfläche, sondern schaut tiefer hin. Wie wir das auch von Jesus wissen. Das sind Jünger Jesu, die folgen ihm nach. Sie sind in Verbindung mit Jesus und schauen deswegen Menschen nicht sozusagen durch ihre menschliche Brille, sondern durch die Brille Jesu, so wie Jesus Menschen angeschaut hat. Von Fritz von Bodelschwing heißt es, der dieses wunderbare Lied "Nun gehören unsere Herzen" gedichtet hat, hieß es, dass er den Menschen durchdringend angeschaut hat. Also die Leute fühlten sich so fast wie, als ob sie im Röntgenlabor gewesen sind. Er hat die Menschen wirklich nicht oberflächlich angeschaut, sondern die Menschen wussten, er war an ihnen interessiert und blickte auf sie in ganzheitlicher Weise. Und das macht hier Petrus auch. So wie Jesus, der die Männer ansah und merkte, auch wenn äußerlich scheinbar alles in Ordnung war, alles tipptopp, aber sie sind wie eine Herde, die keinen Hirten haben, verschmachtet, kaputt. Auch in eurer Nachbarschaft gibt es hier wahrscheinlich ganz viele Leute, die haben ein tolles Haus, scheinbar alles tipp und top, in Ordnung. Die Kinder haben auch ein Haus, haben super Jobs und so weiter. Wenn man auch hinter die Fassade schaut, dann merkt man, Scheidung, auch, dass die Kinder mit ihren Enkeln nicht mehr zurechtkommen. Haben wir den Blick dafür? Interessieren wir uns dafür? Schauen wir die Menschen wirklich so an, wie sie sind? Nun, im Blick auf den Lahmen, wenn wir uns da jetzt wieder drauf fokussieren, da ist es ja offensichtlich, was unser Lahmer braucht. Er ist lahm. Er ist auf finanzielle Hilfe angewiesen, weil er selber den nicht selber bestreiten kann, seinen Lebensunterhalt. Und deswegen heißt es ja auch dann in Vers 5, er hatte Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Zumindest ein Kupfermünze. Und dann, wenn man sich reinversetzt in diesen Lahmen, kann man sich schon vorstellen, wenn die zwei Wörter Silber und Gold kommen, dass dann denen schon die Augen übergehen. Silber und Gold, er hat mit einer Kupfermünze gerechnet. Jetzt Silber und Gold, das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto. Aber so gut wie Petrus im Blick auf unseren Lahmen angefangen hat, so enttäuschend fährt er fort. Silber und Gold habe ich nicht. Es ist interessant, wenn wir von letzter Woche hergehen, wo wir gesehen haben, dass Gemeinschaft nicht nur oberflächlich war, sondern ganzheitlich ausgesehen hat. Also die haben ja auch sich gegenseitig geholfen, dass jetzt plötzlich Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Wir hatten doch Grundstücke, haben sie verkauft. Warum sagt er das jetzt hier? Nun, wenn wir das aufgreifen, was hier steht, heißt es zunächst einmal, helfen, geben ist angesagt. Das haben wir letztes Mal gehört. Wir werden in zwei Wochen oder beim zweiten Mal, wo ich hier bin, dann auch über die Gütergemeinschaft sprechen und grundsätzlich auch die Frage, wie wir mit Geld auch umgehen sollen. Aber das ist also heute nicht das Thema. Aber eins ist von diesem Wort hier klar, die beiden können nicht die Welt retten und alle Not lindern. So viel Silber und Gold haben sie nicht. Aber jetzt kommt ja der zweite Punkt. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Was nicht nur der Bedürftige, sondern jeder Mensch braucht, und zwar nötiger als Silber und Gold, ja sogar nötiger als die Gesundheit. Was ist das denn? Ich habe das eben schon angedeutet, das Problem des Lahmens bestand nicht nur darin, dass er nicht laufen konnte, sondern er war disqualifiziert in jeder Beziehung. Er war zwar am Rande des Tempels, aber rein durfte er nicht. Nicht nur, weil er körperlich dazu nicht in der Lage war, weil er nicht laufen konnte, sondern weil seine Krankheit ihn dafür disqualifizierte. Und dabei ist natürlich ein bisschen was Wahres dran. Der Zusammenhang zwischen Krankheit und dass wir sozusagen nicht in die Nähe Gottes hineinpassen. Damit will ich es nicht sagen, also ein Kranker hat irgendwie eine Schuld begangen und deswegen darf er nicht in Gemeinschaft mit Gott. Das meine ich damit nicht. Nein, es geht darum, dass Krankheit ein Symptom ist, eines Zustands, in dem sich jetzt nicht nur der Lahme befindet, sondern letztlich jeder Mensch. Wodurch ist Krankheit in unser Leben gekommen? Aufgrund der Sünde. Warum gibt es Schmerzen? Aufgrund unserer Sünde. Weil wir nicht mehr in dem Ort sind, wo wir eigentlich hingehören, nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Deswegen, was fehlt, was braucht dieser Gelähmte? Man kann natürlich die Symptome bekämpfen, indem man ihm Geld gibt. Aber das eigentliche Problem jedes Menschen, wovon alle anderen Probleme, also in Mehrzahl, dann als Konsequenz herkommen, liegt darin, dass wir ein gebrochenes und gebrochenes Verhältnis zu unserem Schöpfer haben. Und deswegen ist die Lösung des Schuldproblems, des Sündenproblems eigentlich der Schlüssel für alle anderen Probleme. Deswegen lesen wir dann auch im nächsten Kapitel, da muss jetzt in der nächsten Predigt gehen, in keinem anderen ist das Heil zu finden als im Namen Jesu. Und damit ist ganzheitliches Heil gemeint. In erster Linie natürlich die Rettung von dem eigentlichen Problem unserer Sünde mit Gott. Dass wir disqualifiziert sind in der Begegnung, für die Begegnung mit Gott. Wir feiern gleich Begegnung mit Jesus. Aber die Grundlage, dass das möglich ist, dass wir überhaupt beten können, das feiern wir eben auch. Dass jemand seinen Kopf hingehalten hat, sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut und Leben für uns vergossen und gegeben hat, damit diese Gemeinschaft möglich ist. Uns vergeben ist und deswegen wir versöhnt sind durch seinen Tod. Was fehlt, was braucht der Gelähmte, was braucht jeder Mensch? Rettung von Macht und den Folgen der Sünde. Und deswegen braucht er Jesus und letztlich niemand anderes. Der gekreuzigte und Auferstandene gab dem Gelähmten die Kraft, nicht nur körperlich in den Tempel einzutreten, das haben wir eben gelesen, Vers 8, sondern er konnte auch geistlich jetzt Gott unter die Augen treten, weil Jesus ihm alle Schuld vergeben hat. Und er konnte auch kraftvoll, geistlich jetzt mit Jesus leben, weil Jesus durchlebt und auferstanden ist und er deswegen die Herausforderung des Alltags nicht selber führen muss. Was benötige ich? Ein Haus, ein Partner, klar wäre das schön, aber brauche ich das wirklich? Ich habe vor 2 Tagen, ist übrigens ein sehr schönes Andachtsbuch, kann ich euch nur empfehlen, von dem verstorbenen Theologen Timothy Keller über die Psalmen. Ich lese jeden Tag mit grobem Gewinn, auch für mein eigenes geistliches Leben. Und am 15.06., also vor 3 Tagen, schrieb er zu Psalm 73, Vers 1, ich aber wäre fast gestrauchelt, denn ich beneidete eben die Gottlosen, denen es so gut geht. Da schreibt, der Neid hat eine solche Macht, dass selbst der Garten eben dem nicht genügt, der von Neid beherrscht wird. Die Freude zieht aus, die Unzufriedenheit ein. Was hilft? Das Evangelium, Jesus, sein Tod und seine Auferstehung. Das feiern wir gleich im Abendmahl. Das Kreuz zeigt mir, ich habe das eigentlich nicht verdient. Ich meine, ich habe es vor allen anderen verdient und deswegen bin ich neidisch auf andere, denen scheinbar besser geht. Das Kreuz zeigt mir aber, was ich eigentlich verdient habe, nämlich Verlorenheit, Trennung von Gott. Es zeigt mir, was ich geschenkt bekommen habe, wie reich ich in Jesus bin. Und deswegen brauche ich überhaupt habe ich auch gar keinen Grund dafür, neidisch auf andere zu sein, weil ich so ein reich beschenkter Mensch bin. Ich hoffe, dass euch das gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, bewusst ist und neue Freude und neue Begeisterung auch in Jesus in euer Leben und in euer Herz einzieht. Und deswegen dann auch aller Neid auf das, was vielleicht andere mehr haben als ihr. Ihr das vermeintlich viel mehr verdient als sie. Dass das aus eurem Herzen auszieht, weil ihr diesen Reichtum in Jesus vor Augen habt. Und seine Auferstehungshoffnung verleiht mir die Kraft, in Mangel und Not nicht zu verzweifeln. Und deswegen ist Jesus nicht nur die Lösung für das eigentliche Problem unserer Schuld und Sünde, sondern auch für alle anderen Probleme, die aus Sünde und Schuld herauskommen, nämlich Krankheit, Tod und so weiter und Leid und Ungerechtigkeit. Jesus, der Auferstandene, gibt uns Hoffnung. Jesus, der Wiederkommende, tut diese Hoffnung umsetzen. Dieser Gelähmte musste irgendwann mal sterben. Sein Körper war zwar wieder ein bisschen aufgepeppt, aber er war immer noch kränklich und begrenzt in jeder Beziehung. Und wenn ihr euren eigenen Körper anschaut, muss ich euch nicht viel erzählen, dass es nicht besser wird. Also das sage ich schon mit 55, dass es nicht besser wird, sondern Jahr zu Jahr schlechter. Aber das ist das Tolle. Am Ende, hundertprozentig, gibt es ein Happy End und es wird alles gut. Und wenn man das sieht und dann vielleicht dran leidet, auch unter den Schmerzen, dann kann man sich vor Augen halten, meinen Heiland und meinen auferstandenen Herrn, der hat alles in der Hand. Und deswegen kann ich mit Paulus sagen, Philipper 4, Vers 13, ja, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Jetzt und am Ende, ja, für immer. Ich möchte schließen. Was habe ich? Was kann ich eigentlich geben? Scheinbar nicht viel. Aber in Jesus habe ich eigentlich alles. Alles, was ich brauche und alles, was mein Nächster braucht. In der Offenbarung werden uns zwei Gemeinden dargestellt, die nach außen keine Attraktivität haben. Die eine wird als arm bezeichnet, die andere mit einer kleinen Kraft ausgerüstet. Philadelphia und Smyrna. Aber von beiden wird gesagt, dass sie reich sind. Und mit geöffneter Tür, weil sie Christus in sich haben. Der Vater von Fritz von Bodelschwingh, von dem ich eben schon gesagt habe, der war im Alter durch einen Schlaganfall hinfällig geworden, konnte nur noch raus mit dem Rollstuhl sozusagen transportiert werden, der Gründer der Bodelschwingh'schen Anstalten in Bethel. Und eines Tages wurde er durch den Park hindurchgeführt und dann sah dieser Vater, dieser Friedrich von Bodelschwingh, plötzlich einen Mann. Es war einer der schwierigsten in diesem Lager. Da waren schwer ziehbare Jungs und auch Männer, die im Leben nicht zurechtgekommen sind. Und er war einer der schlimmsten von der Sorte. Und er sah, dieser alte Mann, total gebrechlich, sah auf diesen einen Mann und ließ sich von dem Pfleger dorthin führen. Und dann strich er diesen aggressiven und rebellischen Mann über den Haar und sagte, ich segne dich im Namen Jesu. Und das hat so eine Wirkung auf ihn gelassen, dass sein Leben wirklich verändert wurde. Was konnte dieser Friedrich Bodelschwingh überhaupt noch machen? Er konnte nicht mehr lang reden. Das waren fast die einzigen Worte, die er noch sagen konnte. Aber diese armen, schwach gesprochenen Worte reichten, diesen Mann zu verändern. Deswegen, wir haben eine kleine Kraft, auch als Stadtmission. Was sind wir? Kleine, arme, alte Haufen, sage ich jetzt mal. Tut mir leid, wenn ich das so offen sage. Aber darauf kommt es nicht an. Wir haben Jesus in uns. Und das Arme und Schwache, was wir zur Verfügung haben, wollen wir doch um Jesu Willen doch für die Menschen einsetzen, die Jesus brauchen. Nicht irgendwas, nicht Verbesserung letztlich ihrer Lebensstunde, sondern Jesus selber. Das ist unsere Berufung. Und deswegen ist das unsere Berufung, was wir gleich am Abendmahl feiern. Wir erinnern uns nicht nur daran, sondern beten Jesus auch an. Wir feiern das, was Jesus für uns getan hat und erinnern uns daran und halten daran fest. So wie dieser Gelähmte. Er sprang und lobte Gott, was vorher unmöglich war, was er wieder konnte und durfte, nämlich unter Gott unter Augen zu treten, macht Jesus möglich, Gott sei Dank. Und dieser besondere, schöne Ort, die schöne Pforte, liefert den passenden Rahmen dazu. Das Lob Gottes, das ist das Ziel und der Zweck unseres Lebens, Jesus groß zu machen, ihn zu verherrlichen. In Schwachheit, in Not, auch in Schmerzen, in Einsamkeit, das soll doch unser Ziel sein. Und das ist auch mein Gebet. Und was können wir Besseres zu tun, dass das wirklich in unserem Leben wieder sichtbar wird, als zusammen gleich das Abendmahl zu feiern? Was haben wir für einen wunderbaren Herrn? Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, uns tut, der uns erkauft von Tod und Sünden durch sein eigenes kostbares Blut? Sollten wir dem nicht angehören, der sein Leben für uns gab? Sollten wir dem nicht Treue schwören, Treue bis zum Tod und Grab? Amen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein vollbrachtes Opfer. Danken dir für deine Güte und Freundlichkeit und wollen dich bitten, Herr, dass du uns nahe bist, nicht nur heute am Sonntag, sondern im Alltag, dass wir geistesgegenwärtig sind, Herr, dass wir den Blick auf dich haben und dass du uns einfach bestimmst mit deiner Güte und Freundlichkeit, dass wir davon leben, nicht nur sonntags, sondern den ganzen Tag über und damit auch Hinweiser sind auf dich für Menschen, die lahm, blind und bloß sind, Herr Jesus. Amen.
In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.